Wunderschönen guten Morgen. Bevor es mit der Folge heute losgeht, auch heute unsere kleine neu eingeführte Tradition. Patreons präsentieren Insert Moin. Ihr dürft uns sagen, warum ihr Insert Moin hört, warum es für euch wichtig ist, Patreon zu werden und Patreon zu bleiben. Denn nur dank der Patreons wird dieses Projekt finanziell getragen. Der ganze Podcast funktioniert nur, wenn möglichst viele Leute uns die Chance geben, dieses Projekt hauptberuflich zu machen. Wir arbeiten darauf hin und das funktioniert nur dank eurer zahlkräftigen und tatkräftigen Unterstützung. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und deswegen wollen wir euch zu Wort kommen lassen. Wenn auch ihr Patreon seid und dieses Projekt kurz präsentieren wollt, dann schickt uns eine kleine Audiodatei mit ein, zwei Sätzen. Was bedeutet euch Insert Moin? Warum habt ihr euch dazu entschieden, Patreon zu werden? Und dann könnt vielleicht auch schon ihr morgen die nächste Folge exklusiv präsentieren. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle und jetzt Mats ab für Piet Damour, unseren treuen Hörer, mit seiner Argumentation, warum es ganz toll ist, Patreon zu werden. Viel Spaß mit der Folge und jetzt bitte Piet.
Hi, ich bin Piet und ich bin Patreon. Ist nämlich eine schöne Alliteration. Patreon Piet. Wenn dein Name auch mit P beginnt, werde Patreon. Ich meine, komm schon, wir reden hier von einer logischen Konsequenz. Naja, viel Spaß mit der Folge, euer Patreon Pete.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Heute reden wir über das wunderbare Spiel Rime, R-I-M-E geschrieben. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der noch nicht da war und deswegen die Chance bekommt, sich selber kurz vorzustellen. Einen wunderschönen guten Morgen nach München, liebe Paula.
Guten Morgen und gleich mal zur Verbesserung nach Nürnberg.
Nach Nürnberg, Allmächt, habe ich doch vor lauter Tradition, dass ich immer München grüße wegen Daniel. Ich meinte natürlich Nürnberg. Meine Oma wohnt in Nürnberg, von daher sei diese Entschuldigung erlaubt. Nach Nürnberg, ja, dann stell dich doch mal kurz vor, was machst du in Nürnberg und was machst du da beruflich so?
Also ich wohne schon immer in Nürnberg. Ich bin Volontärin bei der PC Games, beziehungsweise auch Play 4 und Endzone, also in der ganzen Redaktion. Hab da angefangen im April und bin quasi noch ganz, ganz frisch in der Branche.
Ja, sehr schön. Und du hast Rime für die PC Games getestet, gell?
Genau, ja.
Und deswegen sind wir hier. Vielleicht magst du mal kurz zusammenfassen, Rime hat ja eine sehr bewegte Hintergrundgeschichte hinter sich, über die wir gleich ein bisschen ausführlicher reden. Aber fang doch vielleicht erstmal damit an, unseren Hörern zu beschreiben, was ist Rime denn jetzt geworden im Endeffekt? Also was haben wir gespielt?
Also Rime ist ein sehr süßes, relativ kurzes Spiel auf den ersten Blick. Mich hat es direkt am Anfang so vom Stil her an Zelda The Wind Waker erinnert und man weiß am Anfang erstmal gar nichts. Also man spielt einen kleinen Jungen und landet nach einem Schiffbruch auf einer Insel. Und diese Insel ist voller Rätsel und voller Geheimnisse, die man eben erkunden muss. Und das Ganze ist interessant gemacht, weil es komplett ohne Sprache und ohne Texteinblendungen läuft.
Genau, es ist wirklich das komplette Spiel. Also man sieht keinerlei Schriftzeichen oder so. Das funktioniert alles nonverbal, das komplette Spiel. Und das macht es umso geheimnisvoller, finde ich, weil man ja trotzdem wissen will, warum ist denn dieser Junge jetzt da? Warum hat denn der Schiffbruch erlitten? Um was für eine Insel handelt es sich da? Aber das kriegen die Macher von Tequila Works wirklich perfekt hin, dass man die ganze Zeit auch faszinierend dranbleibt. Gell? Also findet ja trotzdem eine Kommunikation statt. Das ist ja eine umso größere Hürde, den Spielern auch klar zu machen, was sie jetzt zu tun haben, wenn keinerlei HUD-Einblendungen kommen. Also es gibt einen kleinen Fuchs, der dir dann manchmal so ein bisschen den Weg zeigt. Oder eine Füchsin, besser gesagt. Genau. Aber das Spiel erklärt ja auch die Rätsel auf dieser Insel nicht oder die Steuerung. Es wird, wenn du irgendwie einfach nur rumstehst, dann kann es schon mal sein, dass irgendwie eine kleine Button-Einblendung kommt. Aber das ist wirklich das höchste der Gefühle, was irgendwie Einblendungen angeht. Das ganze Spiel funktioniert völlig nonverbal. Und das sehr gut sogar.
Ja, ich finde, also es gibt ab und zu ein paar kleine Hinweise in größeren Gebieten. Wenn man dann an manchen Stellen auf den Boden schaut, gibt es so wie so naja, nicht Wandmalereien, weil es auf dem Boden ist, aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, Wandmalereien gibt es auch. Ja, genau. Ja.
Und die dann anzeigen, was man ungefähr machen muss. Also in so ganz rudimentärer Zeichenart dir zeigen, ach, da musst du hin und das musst du holen, so ungefähr. Was jetzt aber auch
genau,
nicht wirklich
aber es wirkt. Nee, aber es wirkt auch wie so ein hinterlassene, wie so Höhlenmalereien, wie du schon gesagt hast. Also man kann die auch rein optisch wahrnehmen als Hintergrunddekoration, aber sie geben einem zumindest so einen dezenten Hinweis, das hast du schon richtig gesagt. Ja, und natürlich halt findet sehr viel Kommunikation durch die Art der Levelgestaltung auch statt. Also wenn du irgendwo an einem Vorsprung bist und du überlegst, kann ich da klettern, dann ist es so ein bisschen, muss man sich so vorstellen, wie bei Uncharted, dass da so ein bisschen so ein Wasserrinnsal ist oder so Algen bewachsen ist und das gibt dir einen ganz klaren Hinweis, auch so von der Farbkodierung, ah, da kann ich klettern oder da kann ich irgendwas bewegen oder schieben oder drücken.
Ja, genau. Und ich finde, das ist alles sehr gut in die Welt eingepasst, ohne dass man denkt, ach, das gehört jetzt zum Spiel, sondern es gehört einfach zu dieser Welt dazu und nicht, ist jetzt nicht so aus der Diegese, okay, ich sag, das ist ein blödes Wort, aber aus der Spielwelt ist es nicht rausgenommen, also es steht ja jetzt nicht da, suche das und das oder verschiebe das und das, sondern du musst dir halt selber deinen Weg suchen, aber das Spiel gibt dir halt in der eigenen Welt trotzdem ein bisschen Hinweise und das finde ich ganz schön gemacht.
Jetzt hast du schon angedeutet, es ist ein Puzzlespiel im Endeffekt. Also es ist ein Puzzle-Adventure, würde ich sagen. Es erinnert optisch so an Zelda Wind Waker, aber es ist lang nicht so komplex wie ein Zelda-Spiel. Also wenn man so Spiele wie Abzu in letzter Zeit gespielt hat, dieses Unterwasser 3D-Abenteuer oder The Journey, also nur Journey, dann ist man da schon näher dran. Es ist jetzt auch nicht so wie The Witness, was ja auch so ein Rätselspiel auf einer Insel ist. Das ist deutlich komplexer und deutlich rätsellastiger als jetzt hier Rime. Also Rime ist schon so in dieser 5-6-Stunden-Ecke, Journey, Abzu, so in diesem Spektrum bewegen wir uns da. Und da kommt auch hinzu, dass es wirklich nur aus Rumlaufen und Rätseln besteht. Also es gibt keinerlei Kämpfe oder Action im eigentlichen Sinne.
Nee, das nicht. Also wenn, dann muss man sich vielleicht mal an dem Gegner, oder was heißt Gegner, aber an der feindlich gesinnten Gestalt vorbeimogeln oder so, aber direkt kämpfen gibt's nicht. Und
Der kleine Junge kann sich nicht verteidigen. Wenn da ein Monster kommt, wie dieser Greifvogel, der ihn dann ab und zu mal angreift, dann hat es schon eher Rätselcharakter als einen Kampf.
Ja, das stimmt.
Wie haben dir denn die Rätsel gefallen? Das ist ja schon der Schwerpunkt des Spiels. Also ich würde sagen, das Spiel besteht zu 80% aus Stimmung und Atmosphäre, die man irgendwie aufsaugt. Und dann gibt's ein paar Rätsel zwischendurch, die schon eigentlich so der spielmechanische Schwerpunkt sind, aber für ein Rätselspiel dann doch schon sehr einfach sind, ehrlich gesagt. Aber das hat mir dem Spiel irgendwie, es hat dem Spiel keinen Abbruch getan, dass die Rätsel so einfach sind, weil sie einfach sehr toll gemacht sind, fand ich zumindest. Ging's dir auch so?
Ja, ich fand es auch, also ich fand schon, dass sie sehr einfach sind. Also teilweise muss ich sagen, dass ich ab und zu ein bisschen überlegen musste. Vielleicht liegt das auch nur an mir einfach. Aber so grundsätzlich waren sie schon sehr einfach und ich meine, das Spiel ist ja auch ab 6 Jahren freigegeben. Also wenn man dann mal überlegt, die Optik und die leichten Rätsel, es können auch schon Kinder spielen, so ist es nicht. Ich denke, die Story dahinter ist dann schon eher für die erwachsenen Spieler, aber so auch von den Rätseln. Ich fand die Rätsel sehr, sehr cool gemacht und auch abwechslungsreich, aber dann doch im Endeffekt für erfahrene Adventure-Spieler doch zu einfach.
Ja, zu einfach kann man schon so sagen, weil man nie irgendwie an so Stolpersteine kommt und da jetzt lang rumgrübelt. Aber das wird wettgemacht dadurch, finde ich, dass die Rätsel sich nicht stark wiederholen. Also man muss jetzt nicht irgendwie 1000-mal die gleichen Rätsel machen, sondern jedes Rätsel, auf das man stößt, hat wieder irgendwie einen neuen kreativen Ansatz oder eine neue Kombination aus den Mitteln, die man eben schon zur Verfügung hat. Mhm. Und ich kann ja mal so ein kurzes Beispiel geben, die sind wirklich sehr cool gemacht. Also die arbeiten sehr viel mit Licht und Schatten, mit perspektivischer Wahrnehmung, dass man zum Beispiel auf so einen kleinen Aussichtspunkt geht und so durchguckt und dann sieht, ah, da hinten ist irgendwie so ein goldenes Tor. Und dann gehst du wieder runter und dann schiebst du so einen Block auf so eine bestimmte Plattform. und guckst dann wieder durch dieses Fernrohr und dann wirkt es perspektivisch so, als würde dieses goldene Tor, was wirklich in Hunderten von Metern entfernt ist, auf diesem Block stehen, wenn du das richtig so ausrichtest, der irgendwie nur 4-5 Meter von dir weg ist, und auf einmal kommt so ein Glow-Effekt und das goldene Tor morpht sich sozusagen auf diesen weißen Block, und dann kannst du zu diesem weißen Block gehen und das goldene Tor als eine Art Schlüssel herunternehmen, ja, oder du kullerst mit einem großen Ball und merkst auf einmal mit so einer Steinkugel, wenn ich die bewege, dann verändert sich die Position der Sonne in dieser Welt und dadurch kann ich den Schattenwurf bestimmen, was dann wieder zu bestimmten Effekten führt, die mir irgendwelche Tore öffnen. Also super skurrile, auch so realitätsfremde Sachen, ne? Dass man immer so das Gefühl hat, man befindet sich in so einer Art Traumwelt, Fantasiewelt. Man kann auch nicht so richtig zuordnen, wo man sich da befindet. Das fand ich irgendwie so total faszinierend, weil man ja auch nicht erklärt bekommt, was für eine Art von Spiel das ist im Spiel.
Genau, und ich fand es auch super interessant, dass du einerseits zwar denkst, die Insel ist ziemlich klein, aber irgendwie hatte sie dann doch so unglaublich viele verschiedene Bereiche und sowas, die zwar im Endeffekt nicht miteinander verbunden sind, weil man ja 5 Level hat, aber trotzdem irgendwie doch, also das ist ganz interessant gewesen, weil, wie gesagt, diese Insel ja irgendwie auch das Geheimnis war und man nicht wusste, geht die jetzt noch weiter oder ist die schon vorbei oder wo bin ich hier gerade, an welchem Punkt im Spiel? Das fand ich auch ziemlich spannend.
Absolut. Und man will ja auch rausfinden, was da los ist. Und wirklich jeder Abschnitt von diesen 5 Abschnitten ist komplett unterschiedlich. Also nicht nur jetzt von der Spielmechanik, da kommen immer ein paar neue Sachen dazu, sondern auch von der ganzen Atmosphäre und von der Stimmung. Also man fängt wirklich auf dieser Insel an, das ist so eine tropische, sommerliche Atmosphäre. Man landet da an dem Strand, die Vögel zwitschern. Und dann gibt's auch Levelabschnitte, die sind irgendwie wie so eine karge Wüste, alles ist trocken und man wird von bösen Vögeln irgendwie verfolgt und alles ist so rötlich, staubig, sandig. Und immer zwischen diesen Levelabschnitten hat man so kleine Erinnerungsfetzen an diesen Schiffbruch. Und so nach und nach puzzelt man sich so im Kopf, versucht man zumindest sich im Kopf diese Story zusammen zu puzzeln, weil das schafft das Spiel während des Spiels nicht so richtig dir klar zu machen, was da eigentlich passiert. Also man sieht immer diese Erinnerungen an diesen Schiffbruch, der ja offenkundig stattgefunden hat. Ja. Und es geht um diesen Jungen und es geht irgendwie wie, es erinnert sehr an Journey, es geht um so eine Gestalt mit so einem roten Umhang und diese Füchsin taucht dann auf und so weiter. Aber man kann sich innerhalb dieser verschiedenen Levelabschnitte nicht so wirklich einen Reim drauf machen, was da los ist. Und wir werden jetzt nicht spoilern, was die Auflösung ist. Wir werden aber nach diesem Podcast nochmal einen kleinen Spoiler-Part ranhängen für die Leute, die es dann auch durchgespielt haben. Aber so viel können wir sagen, wenn man das Spiel dann durch hat, dann macht auf einmal alles Sinn. Es gibt dann einen Epilog und der klärt einen dann irgendwie auch auf. Dann kommt so ein richtiger Aha-Moment. Und das hindert das jetzt, also das wie soll ich das sagen? Dieser Aha-Moment war toll. Wir reden ja gleich in diesem Spoiler-Part nochmal drüber. Aber während des Spiels hat mir das durchaus einerseits gefehlt, dass ich nicht so richtig wusste, wie hängt das jetzt denn alles zusammen, weil es keine richtige Story gibt. Also die Abschnitte sind für sich gesehen schon sehr autark und man kann sich nur so ganz leichte Andeutungen irgendwie rausziehen, was da stattfindet. Im Nachhinein leuchtet es einem ein, was da los ist. Aber während des Spiels hat mir das so ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt.
Ja, ich muss auch sagen, was ich dann, also so immer mal wieder gibt's ja so Wandmalereien, die auch aufleuchten, wenn man näher kommt und die einem zwar ein bisschen was zeigen aus der, in Anführungszeichen, Vergangenheit des kleinen Jungen, aber im Endeffekt denkt man sich dann doch so, okay, das hat mir jetzt trotzdem nicht wirklich was darüber verraten, worum es hier eigentlich geht. Ich meine, das Spiel an sich ist spannend und auch echt toll gemacht. Das Problem ist nur einerseits, dass man am Ende dann diesen Aha-Moment nur bekommt, sobald das Spiel vorbei ist.
Ja.
Und ich finde es eben, wie gesagt, vorher schon ganz schön, dass das Spiel eigentlich alles in der Welt selber macht. Also auch diese kleinen Hints, wo du hin musst oder was du tun musst oder sowas. Und die Hilfe von der Füchsin ist ja alles ins Spiel implementiert. Und dann aber musst du aus dem Spiel quasi rausgehen, um zu erfahren, worum es eigentlich ging. Also das finde ich dann irgendwie ein bisschen kontraproduktiv.
Sehr, ja. Und da habe ich auch das Gefühl, dass das Spiel sein Potenzial nicht ganz ausnutzt, ehrlich gesagt. Also es macht eine tolle, was es gut macht, ist die Stimmung. Es hat eine tolle Steuerung, es hat eine tolle Grafik. Es ruckelt manchmal so ein bisschen, aber ich habe gehört, vor allem auf der Xbox One soll es stärkere technische Probleme haben. Ich habe es auf dem PC gespielt, da lief es eigentlich recht okay, bis auf ein paar Ruckler.
Auf dem PC lief es relativ System hast du es gespielt? PC, auch auf dem PC, und da lief es eigentlich auch, wie du schon sagst, bis auf ein paar Ruckler eigentlich einwandfrei.
Die Welt ist toll gestaltet. Sie hat so einen ganz eigenartigen Stil. Die hat so, diese Bauten erinnern so einerseits ein bisschen an so ägyptische, griechische Tempelanlagen. Dann hat man auch so tolle Größenunterschiede, hat irgendwie eine weiträumige Fläche auch und kann sich da ein bisschen frei umgucken. Ist im Endeffekt dann doch sehr linear, weil, wie du gesagt hast, man muss durch diese 5 Levelabschnitte durch und die sind nicht miteinander direkt verbunden. Aber was mir dann auch so gefehlt hat, die Welt an sich wirkte im Nachhinein dann doch wieder sehr unstimmig. Also die Rätsel sind einfach nur Rätsel. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also die Rätsel haben nicht wie bei Zelda eine Verankerung in der Welt, sondern nach diesem Aha-Moment denkt man dann so drüber nach und fragt sich dann, ja, okay, ich verstehe jetzt das Weltkonzept, verstehe ich jetzt und auch die Stimmungen in der Welt verstehe ich. Aber warum ich jetzt als Junge da Rätsel lösen musste, macht innerhalb des Gesamtkontexts eigentlich keinen Sinn, außer der Tatsache, dass da halt Hindernisse sein mussten, damit es kein Walking Simulator ist.
Ja.
Weil das Spiel hätte so, wie es jetzt ist, auch wie Edith Finch oder wie Gone Home oder so funktioniert. Die Rätsel hätte es eigentlich nicht gebraucht. Von daher wirkten die für mich, auch wenn es tolle Rätsel waren, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, wirkten sie im Nachhinein sehr aufgesetzt. Weißt du, was ich meine?
Ja, vor allem sehr, ja, überflüssig irgendwo auch. Also ich meine, natürlich ist es, soll es ein Puzzle-Adventure sein und dazu braucht man halt Puzzle, klar. Aber wie du schon sagst, es hat die Rätsel selber haben nichts mit der Geschichte dahinter zu tun. Die sind halt einfach nur da, damit man was zu tun hat, während man.
Ich meine, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Das hat jeder Plattformer funktioniert so, weißt du. Aber dadurch, dass es halt die Macher des Spiels schon so dieses Bedeutungsschwangere in diesem Spiel drin haben wollen, fällt es dann halt irgendwie doppelt auf. So,
ja.
Das ist wirklich jetzt Jammern. Es macht Spaß, diese Rätsel zu spielen. Darum soll es nicht gehen. Es ist keine Kritik an den Rätseln, sondern nur, dass es so nicht verankert wird, wie im Sinne eines Zeldas, dass ich irgendwo was mache, dann bekomme ich da eine bessere Waffe, dann kann ich damit wieder was Nächstes machen, da bauen diese Sachen auch aufeinander auf.
Aber
weiß nicht, Journey hatte das Problem, fand ich ehrlich gesagt. Da hat es irgendwie war das da stimmiger bei Journey.
Ja, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, wie vorhin schon gesagt, das Rhyme ist ja 6 Jahren, also ich glaube tatsächlich, dass vor allem die leichten Rätsel eher sich an Kinder richten vielleicht. Und die Story dahinter eben doch eher an die Erwachsenen, die gerne auch mal was sehr Tiefgründiges spielen möchten. Aber man muss das dann halt irgendwie auch zusammenpacken. Und keine Ahnung, also ich glaube, ich würde als Kind, hätte ich keine Lust auf so einen Walking Simulator. Also auf so ein als Zehnjährige oder sowas.
Nee.
Wäre das dann halt einfach doch, du willst dann halt irgendwas machen und so Rätsel lösen ist ja auch ganz spaßig und so. Aber als Erwachsener willst du dann halt natürlich auch irgendwie eine Story dazu haben. Ich glaube, vielleicht wollten sie damit beides so ein bisschen abdecken, ich weiß es nicht.
Ja, aber es steht beides auch für sich. Also auch nach der Auflösung ist es halt ein Aspekt, der da quasi, den man da reindeuten kann, aber das Spiel funktioniert auch ohne.
Ja, klar.
Das muss man schon so sagen, ja. Also ein schöner, fluffiger, netter Titel. Kein absolutes Desaster, wie man es vielleicht hätte vermuten können, weil ich hatte ehrlich gesagt total Sorge, dass Rhyme nicht gut werden könnte, weil ich mich total gefreut habe auf Rhyme. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also Rhyme habe ich 2013 auf der Gamescom bei der Sony-Präsentation gesehen, als es dort vorgestellt wurde als PlayStation-exklusiver Titel. Da hat man diese ersten Bilder gesehen, wie dieser Junge auf dieser Insel läuft. Dann hat man diesen großen Turm gesehen, hat so ein paar Rätselandeutungen gesehen und ich dachte, wow, das wird super. Und dann wurde es ein bisschen stiller um den Titel und dann gingen die ersten Unkenrufe los. Dann kam irgendwann die Meldung, dass Sony gesagt hat, nee, wir trennen uns von Tequila Works und Rhyme ist kein exklusives Spiel mehr für die PlayStation. Wir stellen die Zusammenarbeit ein. Und dann dachte ich schon so, oh weia, scheiße.
Oh, oh.
Das kann nichts Gutes heißen, ehrlich gesagt, weil Sony hat schon ein Händchen dafür, eigentlich solche Studios zu finden, die dann irgendwie solche tollen Titel exklusiv dann halt für die PlayStation rausbringen. Und ich weiß nicht, was da passiert ist, aber irgendwas muss da schiefgegangen sein in der Kommunikation oder Sony war vielleicht nicht zufrieden mit dem, wie sich das Spiel entwickelt hatte. Auf jeden Fall hatte ich immer das Gefühl, na, dann bin ich ja mal gespannt, was aus Rime wird. Dann kam kurz Zeit später die Meldung, dass Rime weiter existiert, also dass Tequila Works, das Madrider Studio, hat sich die Rechte von Sony nämlich zurückgekauft für Rime, weil sie von ihrem Titel überzeugt waren und es weitermachen wollten, was ich wiederum als ein sehr gutes Zeichen gesehen habe. Ja, wenn ein Studio so überzeugt ist, dass es sich finanziell so...
Die haben da dann einfach geglaubt.
Absolut. Und das ist ein absolutes gutes Zeichen, wenn du wirklich das Geld in die Hand nimmst, deine IP, deine Marke zurückkaufst von so einem Studio wie Sony und sagst, naja, dann machen wir es halt selber. Und dann habe ich mich wieder drauf gefreut. Dann haben sie jetzt auch einen Publisher gefunden und jetzt kommt eben Multiplattform raus für Xbox One, PlayStation, PC und ist auch geplant für die Switch. Aber das kommt erst ein bisschen später. Und deswegen bin ich jetzt dann doch froh, dass es insgesamt ein tolles Spiel geworden ist. Wobei ich mir echt nicht sicher war, was da mal geplant war. Ob Rime in der jetzigen Form so eine der kleinste gemeinsame Nenner ist quasi, was finanziell auch machbar war. Ob es vielleicht größer geplant war bei Sony, das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren rausfinden. Aber trotzdem kriege ich diesen Gedanken nicht los, dass da mehr drin gewesen wäre und deutlich mehr Potenzial drin war in diesem Spiel, als es jetzt ausschöpft.
Also soweit ich weiß, hatten sie noch ein paar Features drin, die sie aber dann irgendwie rausgeschmissen haben im Endeffekt. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was es war tatsächlich. Aber es war jetzt nichts Großes, es war jetzt nichts, was das Spiel komplett verändert hätte oder so. Ja, es wäre interessant zu wissen, wie es geworden wäre mit Sony dahinter. Aber ich finde, so ist Rime auch ein sehr unterhaltsames Spiel und sehr schönes Spiel so für nebenbei. Also es ist halt für die 5-6 Stunden, die man spielt, jetzt nichts, wo man sagt, um Gottes Willen, dafür würde ich jetzt mein ganzes Leben über den Haufen werfen. Ich würde es auch ehrlich gesagt, obwohl es jetzt nicht sehr viel Wiederspielwert hat, würde ich es auch nochmal spielen, weil ich es einfach so... Weil du dann beim zweiten Mal, nachdem dann dieser Aha-Moment am Ende kam, beim zweiten Mal vielleicht mehr siehst oder mehr Zeichen dafür entdeckst.
Klar, man hat natürlich einen anderen Blick dann für dieses Spiel, was die Designer dann auch gemacht haben. Aber Wiederspielwert ist ein gutes Stichwort. Also bin ja echt kein Fan dieser Preisdiskussion. Ich finde auch 30 Euro für einen 5-Stunden-Titel ist völlig in Ordnung. Man muss da nicht 2, 3, 4, 5 Mal durchspielen. Allerdings leidet das Spiel natürlich ein bisschen darunter beim zweiten Durchgang, dass du eigentlich nur noch die Collectibles sammeln kannst. Also es gibt so ein paar kleine Items, die du irgendwo halt finden kannst, die witzigerweise auch den Epilog verändern. Also das finde ich ganz nett. Es gibt keine alternativen Enden oder so, aber je mehr Sachen du im Spiel findest, desto reicher ist der Epilog, sage ich jetzt mal. Ja, da ist so ein kleiner interaktiver Epilog und der verändert sich so ganz leicht dadurch. Also das ist so ein kleiner Anreiz, aber die Rätsel oder auch die Welt ist ja nicht, die verändert sich nicht oder die ist nicht dynamisch. Also wenn du das einmal gemacht hast, die Rätsel, du bist wahrscheinlich beim zweiten Durchgang in 2 Stunden durch, würde ich vermuten, wenn du dann gar nicht mehr groß überlegen musst, was du machen musst. Und dadurch, dass es auch keine Kämpfe gibt, ist halt auch dieser Reiz nicht gegeben. Also das muss man einfach wissen, auf was man sich einlässt. 4, 5 Stunden, vielleicht 6 Stunden, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt. Ein nettes Erlebnis, aber kein sehr forderndes. Aber zu empfehlen. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn man so Spiele wie Journey und Abzu. Genau. So, dann kommen wir doch mal kurz zum Spoiler-Part, oder? Kurze Warnung noch jetzt. Wer es noch nicht gespielt hat, vielleicht spielt ihr es einfach kurz und kommt dann wieder. Wer denkt, er will es eh nicht mehr spielen, aber jetzt habt ihr mich so heiß gemacht auf diesen Spoiler. Was ist denn jetzt die Auflösung? Ihr dürft natürlich weiter zuhören. Und jetzt die große Auflösung. Wir haben euch gewarnt. Paula, erklär uns bitte, was ist der große... Fangen wir mit dem Epilog erstmal an. Da wird einem ja schon erstmal klar, was da stattgefunden hat.
Genau, also im Epilog landet man dann quasi... spielt man nicht mehr den kleinen Jungen, sondern man ist plötzlich der Vater.
Genau, und der auch mit auf dem Schiff war angeblich, ja.
Genau, und der Vater geht dann, also ihr könnt dann als der Vater von dem kleinen Jungen durch das Haus gehen und in das Zimmer von dem kleinen Jungen gehen und sieht dann da, dass offensichtlich nicht der Vater gestorben ist, wie in den Zwischensequenzen zwischen den Levels immer wieder angedeutet wurde, sondern dass es tatsächlich der Junge war, der bei dem Schiffbruch über Bord gegangen ist und ja dann seinen Seetod gefunden hat. Nee. Und das wendet das ganze Spiel einfach nochmal. Weil man die ganze Zeit denkt, okay, irgendwie der Vater ist gestorben, man sieht die ganze Zeit ja auch auf diesen Wandmalereien so einen Prinz und einen König und denkt sich, okay, hä? Und dann im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass der kleine Junge eben gestorben ist oder dabei ist zu sterben, während ihr das spielt. Und das fand ich sehr, es hat mich sehr überrascht und ich fand es auch sehr traurig in dem Moment.
Ja, es ist so ein bisschen manipulativ, finde ich, weil es so auf einmal so aus dem Nichts kommt, mehr oder weniger. Also es wird ja schon angedeutet, dass immer dieser Verlust auf dem Schiff irgendwie stattgefunden hat, mhm, und dieses rote Tuch als der Fetzen quasi so, der abgerissene Umhang oder das letzte Stück Kleidung, was beim Festhalten, beim Überbordgehen noch übrig geblieben ist, trägt der Junge ja auch so quasi als Cape. Ja. Aber man sieht ja auch immer diese Gestalt mit dieser roten, mit diesem roten Umhang. Das fand ich dann schon okay, diesen Epilog. So richtig Klick gemacht hat es dann allerdings erst, als man wieder ins Menü geht. Genau. Und dann die Namen der Level sieht. Und dann wird einem klar, wenn man schon mal sich mit Verlust und Bewältigung von Tod und sowas beschäftigt hat, diese Five Stages of Grief. Also dieser typische Prozess, wenn man einen Verlust oder einen lieben Menschen verloren hat, dass man eben in diese Stufen quasi in die Verarbeitung eintritt, indem man erstmal die erste Stufe hat, Denial, also leugnen, ignorieren. Dann kommt die zweite Stufe, Anger, der Wut. Die dritte Stufe ist dann Verhandeln. Die vierte ist die Depression oder die schwere Traurigkeit dann. Und erst in der fünften Stufe fängt man dann an, diesen Tod zu akzeptieren, also Acceptance. Und das letzte Kapitel mit diesem Zimmer ist dann eben auch die Acceptance. Und diese Level sind so benannt, diese fünf Stufen, wie eben diese Five Stages of Grief. Und dann wird einem auch klar, warum die erste Insel so tropisch und glücklich ist und warum man auf der zweiten auf einmal so einen Hass kriegt, auch eine Wut gegen diesen Vogel und alles so rot und staubig ist. Die dritte Welt mit diesem Verhandeln hat so mystische Gestalten und die vierte, die Depression, da regnet es die ganze Zeit und man sieht ja auch diese Statuen, die dann quasi am Weinen sind und in depressiv zusammengekauert sind und der ganze Level verströmt ja auch diese ganz schwere, bedrückende Traurigkeit. Und das fand ich dann sehr, sehr clever, dass diese Level wirklich das auch nicht nur optisch spiegeln, nicht nur der Name des Levels so heißt, sondern auch wirklich dieses Gefühl gut transportieren, dieser Five Stages of Grief. Und das hat mich dann wieder ein bisschen versöhnt mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Reveal, weil nur beim reinen Epilog dachte ich so, ja gut, jetzt ist man halt der Vater und irgendwie Story-Twist, aber dass die Level so aufgebaut sind, das hat mich dann wieder versöhnt, weil nur die Sache mit dem Vater, das fand ich zu unpersönlich, ehrlich gesagt, weil das ganze Spiel über eigentlich nicht transportiert wurde, dass man eine Beziehung aufbaut zwischen dem Kind und dem Vater, weißt du? Also das hat ja gefehlt, das war einfach nur so, bada, du bist der Junge und du bist tot, so.
Aber das, also,
aber das mit den Level war clever.
Ich finde, man hat aber ein bisschen so eine Beziehung zu dem Jungen aufgebaut.
Klar.
Und dadurch, dass er dann halt, dass man dann am Ende merkt, oh, der Junge ist gestorben und nicht der Vater, war das dann schon so, oh, okay, oh, oh, schade. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich mir dachte, oh nein, ich bin so todtraurig darüber, dass er gestorben ist. Na. Aber was ich dann interessant finde, weil nachdem ich dann eben diese im Menü die Levelauswahl gesehen habe und mir dann ein bisschen was über diese Five Stages of Grief durchgelesen habe, also ich meine, man kennt das ja schon, aber ich wollte es dann nochmal nachschauen. Habe ich gefunden erstmal, dass die neuere Modelle 4 Stadien zeigen. Und das, was die Macher von Rhyme benutzen, ist das Modell von Frau Dr. Kübler-Ross oder so. Und das ist ganz interessant, weil es sind nicht nur die Angehörigen, die durch diese 5 Phasen gehen, sondern auch der Sterbende selbst. Und das ist eben dann der Junge, der durch diese Phasen durchgeht, während er eigentlich schon dabei ist, überzugehen quasi.
Also du meinst, wenn man jetzt zum Beispiel eine schwere Krebsdiagnose bekommt, dann durchläuft man ja auch solche Phasen. Also wenn man jetzt einen plötzlichen Tod stirbt, dann ist das wahrscheinlich nicht so stark der Fall. Aber wenn man halt unter einer Krankheit leidet oder wenn man langsam stirbt, sodass man es noch mitbekommt, das meinst du, oder? Dass man dann auch diese Wut, Depression und am Schluss die Acceptance dann irgendwann hat. Ja. Wobei ich das jetzt bei dem Schiffbruch nicht genau, also ertrinken geht wahrscheinlich relativ schnell, ehrlich gesagt.
Naja.
Aber vielleicht spielt sich das ja dann auch in einem kurzen Zeitraum ab. Ach. Dass man irgendwann zu der Tatsache kommt, man hat es zu akzeptieren oder wie.
Ich bin relativ froh, dass ich das noch nicht weiß.
Sonst könnte man nicht mehr drüber reden. Ja,
ja, richtig.
Aber fandest du das denn jetzt, wie soll man das sagen? Also diese Auflösung verändert das Spiel ja nicht so richtig. Das haben wir jetzt ja gerade in dem ersten Gesprächsteil ja schon angedeutet, dass das Spiel ja auch für sich so funktioniert, für Kinder und Sechsjährige, die finden das Spiel auch so okay. Also ich auch. und dieser Reveal, der gibt dem Ganzen nochmal so im ersten Moment so eine nette Aha-Effekt-Ebene, dann denkt man auch ein bisschen drüber nach, aber dann verpufft es auch sehr schnell wieder, habe ich so das Gefühl. Also ich habe einen Tag später oder zwei dann schon wieder gemerkt, so, naja, so richtig hängen geblieben ist dieses Spiel jetzt nicht. Das ist zwar dann so ein Konstrukt, was die Designer benutzt haben, um diese Level zu gestalten, und das ist ja wirklich auch clever gemacht, aber mich hat's dann doch nicht so richtig beschäftigt, wie es manch andere Spiele gemacht haben, die mir dann halt eine richtige Story erzählt haben. Mhm. Also es bleibt schon so auf dieser Ebene des Story-Twists, eigentlich auf der Ebene bleibt's, weil es fehlt mir so dafür der persönliche Touch zwischen diesen, du weißt, wie ich meine, es ist so ein Kopfmodell. Als Kopfmodell ist es toll, aber es hinterlässt keinen bleibenden Eindruck oder irgendwas, womit man sich dann länger beschäftigt, ehrlich gesagt, finde ich.
Ich finde, sie hätten das vielleicht, also wenn sie darauf aufbauen wollten, auf diesen 5 Phasen, dann hätten sie das vielleicht im Spiel selber auch noch ein bisschen mehr andeuten können und halt nicht erst im Spielmenü nach Ende des Spiels halt anzeigen. Weil, also das fand ich ein bisschen schade, dass man das nicht mehr reingebracht hat. Weil das hätte das Spiel vielleicht noch ein bisschen länger gemacht, ein bisschen interessanter, ein bisschen tiefgründiger auch in dem Sinne. Und ich muss aber auch sagen, ich habe zum Beispiel Edith Finch gespielt und ich hatte so eine, ich meine, dieses Spiel dauert 3 Stunden oder so und ich hatte so eine enge Bindung zu den einzelnen Charakteren, die man ja eigentlich nicht wirklich gespielt hat, aber und von denen man gar nicht so viel wusste, aber das waren dann so diese Momente, wo man gemerkt hat, okay, so war ihr Leben. Und dann hat es geendet und dann war man, also ich war dann teilweise wirklich traurig an manchen Stellen, also so richtig. Und bei Rhyme war das jetzt so, da hat halt irgendwie dieser Bezug auch gefehlt zu dem Warum.
Ja. Wie? Wir haben gestern über Old Man's Journey gesprochen, da hatte ich nach 90 Minuten mehr Bezug zu der Hauptfigur, ist auch ein Spiel ohne Worte. Da hatte ich wirklich deutlich mehr Bezug. Also die haben das auch besser hinbekommen, diese persönliche Ebene mit reinzukriegen. Ja. Gut, so viel zum Spoiler-Part. Passt in den Kommentaren ein bisschen auf. Also wenn ihr jetzt über die Folge heute hier redet, unten in den Kommentaren, nicht alle haben schon durchgespielt und ich glaube, man nimmt den Leuten schon ein bisschen diesen Aha-Moment weg, wenn man da jetzt so los spoilert. Wer spoilern möchte, ihr könnt uns auch auf dem Discord-Server direkt ansprechen, dann kann man da auch Personal Chats aufmachen, wenn jemand eine ganz andere Meinung ist. Ansonsten bitte ein bisschen Vorsicht walten lassen. Den Test von Paula findet ihr auf PC Games. Ich habe das Spiel auch getestet für die GameStar. Da findet ihr auch GameStar.de und GamePro.de. Siehst du mal hier, ja, die zwei großen Magazine friedlich vereint. Da könnt ihr auch noch mal nachlesen. Und es war echt nicht so einfach, diesen Test zu schreiben. Ich glaube, das hatten wir im Vorgespräch auch schon kurz, ohne über diesen Twist zu reden. Das ist so ein Grundproblem von Reviews, finde ich, gell? Dass man da nicht über alles dann sprechen kann, weil man den Leuten ja eben nicht spoilern will.
Ich finde vor allem in solchen Spielen, die wenig bis gar kein Gameplay haben und halt wirklich nur auf Story aufbauen, das war bei Edith Finch zum Beispiel das Gleiche, es ist so schwierig, ein Spiel zu reviewen, ohne die Story zu verraten, aber übers Gameplay kann man nichts sagen. Also was will man dann schreiben? Es ist echt so ein ganz, ganz, ganz schmaler Grat.
Da bin ich ja froh, dass wir hier im Podcast Spoiler-Parts haben.
Ja, Gott sei Dank.
Ich habe es von der Seite Gut, dann danke ich dir für diesen Besuch, liebe Paula. Grüße nach Nürnberg.
Jetzt war es richtig.
Ja, siehst du?
Ja, ich danke, dass ich dabei sein durfte.
Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal.
Mhm. Sehr, sehr gerne. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.